Hi und herzlich willkommen zu Querantrieb, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Mein Name ist Katja von Eismond und ich freue mich sehr, dich bei deinem Vorhaben, beruflich oder privat quer einzusteigen, zu unterstützen und damit den allerersten Schritt ins Ungewisse zu wagen. Hast du also vor, aus einer dir vertrauten Welt in eine bis dahin völlig unbekannte aufzubrechen, dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft.
Ich lege jetzt einfach mal los und zeichne auf, aber wir können auch jetzt mal ganz normal uns erstmal herzlich begrüßen. Ganz, ganz herzlich begrüße ich in meinem Podcast den Jörg Schmidt von Einfach Visualisieren. Ich freue mich riesig, dass du heute in meinem Podcast bist.
Ja, hallo, guten Morgen, Katja. Danke, dass ich dabei sein darf.
Jörg, wir kennen uns, um das kurz zu erklären, ich habe noch mal versucht zu recherchieren. Ich meine die Ruth Urban, das ist mein Positionierungscoach. Ja, ich bin ja Coach und brauche auch Coaches. Die hat mir ein bisschen bei der Positionierung mal geholfen und die hat mir irgendwann von dir erzählt, was du machst. Das erzählst du jetzt auch gleich. Und dann bin ich zu einem von deinen Workshops gekommen. Und deswegen magst du dich dann ganz kurz mal vorstellen, wer du bist und was du jetzt machst.
Ja, also ich arbeite als Trainer für Visualisierung und ich unterstütze Trainerinnen, Berater, Coaches, Moderatoren dabei, professionelle Flipcharts zu erstellen und damit ihre eigenen Teilnehmer zu begeistern und zu überraschen. Das ist das, was ich mache. Fast ausschließlich das Thema Visualisierung. Also ich bin da auch positioniert und spezialisiert auf diesen Bereich und biete dort Präsenztrainings an, dass man dort dann Visualisierungen am Flipchart dann lernen kann, wie man auch Beiträge eines Teilnehmers oder einer Gruppe live dann auf dem Flipchart dann aufnehmen kann während eines Gespräches oder auch eigene Visualisierungen vorzubereiten als Begrüßungsplakate, Agendaplakate für die eigenen Veranstaltungen, die man sonst so durchführt.
Ich war bei dir in Aachen. Du bist ja eigentlich, glaube ich, aus Köln, ne? So war das doch, oder?
Ja, ich sitze in der Nähe von Köln im Rheinisch-Bergischen Kreis. Das ist so ein bisschen abseits von Köln, aber nah bei. Also
genau.
Also es ist schon mal Großraum Köln.
Genau, also es war in meiner Nähe und ich wollte gerne auch was machen. In Köln waren deine Kurse damals leider alle schon belegt. Also habe ich mich bis Aachen auf den Weg gemacht. Und ich fand das wirklich enorm, was du, es war ein langer Tag, es war sehr komplex und auch echt, man musste sofort ran. Ich wollte ja eigentlich nicht sofort an das Flipchart und zeichnen. Und ich fand aber das wirklich ganz toll. Ich bin so jemand, der lieber Learning by Doing und sofort ran an das Ding. Und ich war auch erstaunt, wie einfach, und so heißt ja auch dein Buch, das werde ich auch alles verlinken in den Shownotes, einfach visualisieren, das hast du ja auch geschrieben, wie einfach das eigentlich sein kann. Es bedarf auch da tatsächlich nur eine Übung, ne? Wie alles, das ist ja mit allem, wenn man was Neues lernt. Genau, aber du hast irgendwie in dem Buch steht eine Zeile, bei der Visualisierung geht es nicht um Kunst, es geht darum, Lernen und Dialogprozesse zu unterstützen. Das habe ich jetzt mal kurz zitiert. Ja. Und genau da war es. Bei mir im Podcast geht es um Kreative. Also wie kann man Kreative, dass sie vor allem ihr kreatives Wesen auch zeigen und damit auch Geld verdienen möchten. Jetzt gehe ich davon aus, dass du nicht immer das gemacht hast, was du jetzt machst, oder? Hast du vorher noch was anderes gemacht?
Ich habe vorher auch andere Sachen noch gemacht. Und habe mich jetzt auf diesen Bereich spezialisiert. Und vielleicht erstmal dazu, zu dem Lern- und Dialogprozesse zu unterstützen und dann vielleicht zu dem, was ich noch gemacht habe. Ja?
Okay. Ja, sehr gerne.
Also, ich sage auch immer zum Anfang eines Trainings gerne, es geht nicht darum, dass die Leute in meinen Workshops dann sitzen und am Ende des Workshops sagen, ey, wow, kannst du toll malen? Sondern es geht darum, dass sie am Ende des Workshops da sitzen und sagen, hey, wow, ich habe es verstanden. Und das ist eben halt die Zielrichtung der Visualisierung, dass es nicht darum geht, alles schön zu machen. Es ist schön, wenn es schön ist, sage ich mal, als Nebenprodukt, wenn die Sachen ganz gut aussehen. Es hat ja auch eine Art von Wertschätzung oder es ist einladend. Ne? Es sind so dann Dinge, die auch nochmal Atmosphäre schaffen. Es geht hier hauptsächlich darum dann, dass der Prozess unterstützt wird, dass die Leute sagen, ach ja, so, ah, jetzt weiß ich, was du meinst und so kann ich mir das jetzt vorstellen. Also, dass Dinge einfach klarer werden, dass ein gemeinsames Verständnis von Inhalten, von Abläufen, von Prozessen geschaffen wird. Und das geht relativ schnell, wenn, also an einem Tag ist es erlernbar, weil es nur eigentlich den Mut braucht, sich zu vermalen und anzufangen. Und deshalb fangen alle gleich bei mir beim Training schon nach 5 Minuten, hallo, herzlich willkommen, sage ich mal, nach diesem ersten Einstiegssingsang, fangen alle schon an, dann die ersten Übungen zu machen. Und das funktioniert dann meist ganz gut. Und am Ende des Tages, wie du ja auch, sind die meisten sehr überrascht. Oh, was ist dann doch alles in mir? Was schlummert in mir an doch Kreativität oder Dinge, die da verschüttet worden sind, dann vielleicht im Laufe der ganzen Bildungsinstitutionen, die wir durchlaufen haben. Und dass man dann sieht am Ende des Tages, ja, ich kann es ja doch. Und es sieht dann noch ganz gut aus. Und meist ist die Zufriedenheit dann groß an so einem Tag, weil man dann doch selbst überrascht ist, was man aufs Papier gebracht hat.
Da muss ich absolut zustimmen. Ich bin sehr euphorisch raus aus deinem Workshop und war auch sehr erstaunt, was ich tatsächlich alles auf das Flipchart gekriegt habe. Wir haben das ja wirklich schrittweise, du hast das wunderbar in da herangeführt. Aber was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, ich bin da aber auch stehen geblieben. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr im Februar, glaube ich, war das Seminar bei dir. Das ist also jetzt schon ein Jahr her. Ich habe mir immer vorgenommen, 20 eigene Symbole zu machen. Rate mal, wie viele ich bis jetzt schon gemalt habe. Kein. Sag mal eine Zahl.
Ja, also 5.
Ja, schön wär's. Ich habe noch kein einziges. Ich kritzel immer schon mal so ein bisschen rum und wenn ich so ein Flipchart bei mir mache und für mich in Prozessen so bin, dann fange ich schon mal mit diesen Rahmen so an, weil die finde ich noch am einfachsten. Ja. Was du gerade gesagt hast, war für mich nochmal so ein Aha, dass ich gesagt habe, ich hänge nämlich noch in der Schleife, es muss perfekt sein, ne? Es muss Kunst sein, es muss Malen sein. Es geht darum gar nicht, es geht darum zu verstehen, wie ich das anwende und ich glaube, da hänge ich noch. Und wenn ich das mal für mich gelöst habe, dann zeichnet der Stift auch leichter, denn ich habe auch die wunderbarsten Stifte mir gekauft. Ne? Ja, also ich bin gut ausgestattet. aber ich muss, glaube ich, diesen Schalter noch umlegen. Sag mal, wie man das schafft. Wie schafft man, weil wir alle so ticken auch. Ne? Das hat ja was auch mit Selbstvertrauen hier in dem Podcast zu tun. Wir ticken ja immer so, dieses Perfekte anzustreben. Gerade so aus der Schule kommt das ja auch so.
Ja.
So, wie gelingt das leichter, dass man das versteht, dass es darum geht, es zu verstehen und nicht, dass man das perfekte Bild malt?
Also eine Empfehlung aus einem Training oder so am Ende des Trainings ist dann auch, nicht auf das nächste Flipchart zu warten. Also wenn ich in 3 Wochen die nächste Gruppe vor mir sitzen habe, dann erst das Flipchart zu erstellen, sondern jeden Tag schon etwas für sich auch zu skribbeln, also zum Beispiel den eigenen Tagesplan oder den Einkaufszettel für den Wochenmarkt oder einfach die Urlaubsplanung, was muss ich mitnehmen? Also es muss da auch nicht, ich mache mir sowieso ja Checklisten auch, vielleicht auf Schmierzetteln oder auf meinem Kalenderblock oder wo auch immer und dieses dann in einer etwas anderen Form zu visualisieren. Oder jedes Telefonat mit einem Kunden, wenn andere nebenbei Blümchen malen während eines Gespräches oder so Käsekästchen. Es gibt ja auch so Leute, die während eines Meetings dann für sich so ein bisschen da rumskritzeln, können sie auch die Beiträge oder die Dinge, die sie da hören, auch für sich nochmal aufschreiben und skizzieren. Also nur für sich, also nicht für andere. Nicht dann, dass ich die Sorge haben muss, dass andere mich bewerten und wie in der Schule, ne, das hast du ja toll gemacht oder es ist jetzt eine 2 oder naja, da kannst du ja noch ein bisschen, sondern erstmal nur für sich anzufangen. Und je mehr das man dann auch macht und desto mehr Spaß macht es auch und die Übung stellt sich von ganz allein dann ein oder es gibt eine gewisse Sicherheit oder Routine dann das zu machen. Und so empfehle ich das schon, also nicht auf das große, nächste, tolle Flipchart zu warten oder auf das nächste Plakat, sondern auch täglich das einfließen zu lassen in den täglichen Arbeitsalltag.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Also das, ich schreibe mir auch einen Einkaufszettel oder habe so To-Do-Listen, der Tisch ist voll, der Schreibtisch. Ich werde dann jetzt einfach auch mal anfangen mit dem Skribbeln, wie du das gerade gesagt hast. Ja. Und zwar für mich, nicht, dass ich denke, das ist für andere. Genau. Ja. Üben und also, üben. Das ist immer.
So täglich grüßt das Visualisierungsmurmeltier dann auch ein bisschen. Ne? Und also wie manche sich immer bisher eine Liste machen, von oben nach unten linear etwas aufgeschrieben haben, ist ja eine kreative Darstellungsform ja schon die Mindmap, die ja viele vielleicht auch in unserem Bereich schon auch kennengelernt haben. Also eher aus der Mitte heraus mit Hauptessen, Unteressen, also ein bisschen verschachtelter etwas aufzuschreiben. Das ist ja auch schon eine andere Art des Festhaltens von Informationen und das kann ja auch schon eine ganz kreative Möglichkeit sein. Und wenn ich dann nicht nur Stichworte, sondern auch vielleicht kleine Icons, Piktogramme oder Figuren dann da einfüge in meine Mindmap, habe ich ja auch schon eine ganz andere Gedankenlandkarte als die Liste linear untereinander weg. Also das wäre schon ein erster Schritt, meine persönlichen Notizen nicht einfach nur textlich untereinander zu schreiben, sondern auch etwas anders anzuordnen. Das könnte schon so ein erster kleiner Schritt sein, der für jeden und für jede dann auch sicherlich gut möglich ist dann auch.
Wie ist das dann für welche, die jetzt nicht mit dem Block Papier noch arbeiten oder einem Flipchart, sondern die das digital machen wollen? Bietest du da auch was an? Also zum einen hast du das Buch, zum anderen gibt es auch irgendwas, wo man das vielleicht digital, wo man das bei dir gucken kann oder was du auch anbietest schon, auf der Webseite oder irgendwie?
Also digital funktioniert es genauso wie auf dem Blatt Papier, sage ich mal. Also ich habe auch ein iPad Pro und dann habe ich da mit Stift die Möglichkeit, da digital was zu skribbeln, also auch meine Notizen zu machen oder zu üben und Dinge dann natürlich sehr viel schneller dann in eine digitale Form, also in Präsentationen oder in Angebote oder in irgendwelche anderen Dinge dann zu übertragen. Analog muss ich es dann immer einscannen und dann einfügen, das geht dann auch. Aber das mache ich für mich persönlich. Also es gibt noch keine Angebote, dass ich jetzt für andere oder so im Trainingsbereich die digitale Visualisierung über Tablet zum Beispiel dann anbietet. Das mache ich bisher nicht, weil es bisher mit den Präsenztrainings immer so ausreichend war an Aufträgen, dass ich gar nicht dazu kam, noch zusätzliche Produkte zu entwickeln oder da Formate anzubieten.
Okay, jetzt durch die Corona-Krise musst du da vielleicht auch einfach nochmal gucken, das Konzept oder nochmal verändern.
Ja, genau. Da sind jetzt auch Überlegungen, wie kann ich jetzt dann das Analoge mit dem Digitalen zunehmend verknüpfen und dann dort auch Angebote dann perspektivisch auf den Weg bringen.
Genau, also wächst da deine eigene Kreativität auch so ein bisschen in dem Prozess, wo wir jetzt auf die Pause-Taste gedrückt haben alle. Ja. Oder ist das schon was du länger schon in deinem Kopf hast?
Also das ist schon etwas länger in meinem Kopf, weil immer wieder in den Trainings auch Leute dann mit Tablets dann da sitzen und ich sage, klar, können wir auch immer kurz gucken und dann, ich kann dann ein paar Tipps geben. Also das habe ich immer schon nebenbei auch gemacht, in Pausen oder am Abend, wenn es zweitägige Veranstaltungen waren, aber ich habe es jetzt nie so als eine reine Trainingsform so gehabt. Also ich habe mich immer schon oder ich war immer schon damit konfrontiert oder hat mich da etwas schon damit beschäftigt und habe auch überlegt, wie kann ich da so eine Online-Variante dann auch mal draus machen. Aber es war jetzt nicht so eine Notwendigkeit, sage ich mal, oder so ein Druck wie jetzt, oder sagen wir mal Druck oder so eine Situation wie jetzt, wo es darum geht, neue Formate zu entwickeln.
Favorisierst du was? Also eher das Analoge oder das Digitale? Oder würdest du, oder gut, das Digitale hast du jetzt noch nicht so viel, aber würdest du sagen, dass das Analoge, weil ich mache ja auch zum Beispiel dieses Morgenseitenschreiben, also dass man einfach so geführt, man sagt immer, die Hand soll das schreiben, ich mache noch sehr viel mit dem Kopf. Eigentlich soll die Hand nur so drei, manche machen 10 Minuten, ich mache 3 Seiten, wenn ich die morgens fertig habe, dann ist der Kopf schon mal ein bisschen klar. Glaubst du, dass das ein Unterschied ist zwischen dem Analogen und dem Digitalen, was die Hand tut? Die Verknüpfung zwischen Kopf und Hand? Oder was favorisierst du?
Also ich favorisiere das anfassbare, haptische, das irgendwie Gefühl des Blattes und des anderen Stiftes. Also die Tablet-glatte Oberfläche mit dem Stift, das ist auch ganz schön und ganz toll. Das funktioniert auch super. Ich bin eben halt nur, sag ich mal, noch ein Kind aus dem letzten Jahrtausend und habe es immer gerne noch anfassbar und fühlbar. So. Und ich glaube, dass auch dieses Analoge im Kontakt mit anderen nochmal ein Vorteil ist gegenüber dem Digitalen. Denn gerade wenn ich mit einem Kunden zum Beispiel da sitze und vielleicht eine Auftragsklärung mache und Beiträge des Kunden skribble vor seinen Augen auf meinem DIN A4-Zettel mit einem Stift, mit einem Kugelschreiber oder was auch immer, es muss ja auch nicht toll da aussehen, dann guckt er drauf, der Kunde, und sagt mir dann so, ja, das stimmt, aber da die Person, das muss ja ganz anders. Und dann sage ich, ach komm, nehmen Sie doch mal den Stift und malen doch mal rein, wie Sie das meinen. Also da habe ich nochmal sehr viel mehr die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu erstellen, weil wenn ich es digital mache, gebe ich dem ja nicht mein Tablet und gebe dem meinem Stift und der darf in meinem Display rumkritzeln, sage ich mal. Also da bin ich ein bisschen vorsichtiger vielleicht jetzt noch. Vielleicht ändert sich das auch, aber ich bin bei dem Digitalen einfach sehr viel mehr in diesem Skribbel- und Skritzelmodus, sage ich mal. Also da kann man ruhig mal mit so einem Zettel rumschmieren. Beim Digitalen weiß ich nicht, wie das dann wäre. Also ich glaube, ich favorisiere noch das Analoge, gleichwohl ich noch nicht so viel Erfahrung mit dem Digitalen habe. Vielleicht ändert sich dann meine Meinung, auch wenn ich es öfter ausprobiert habe.
Also ich glaube, das ist auch ein Generationsthema. Ich glaube, dass die Jungen, also meine Tochter zum Beispiel, die nutzt, die ist Anfang 20, ich bin Mitte 50, meine Tochter benutzt alles, die macht alles mit dem Handy, auch wenn die sich einen Einkaufszettel schreibt, Notizen. Ja. Ne? Also da wird alles in dieses Gerät gepackt. Ich glaube, das ist, verändert sich mit der Zeit und ich bin auch sehr analog. Ich habe es gerne noch, Dinge in der Hand zu haben und es fühlt sich anders an, ein Laptop, ein iPad habe ich nicht mehr, aber ein Laptop in der Hand zu haben. Ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist eine Kombination super, wenn man beides irgendwie favorisiert.
Ja, da bin ich auch ein Freund von, also von dem nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ja. Und auch da das Analoge mit dem Digitalen zu verbinden. Mhm. Ich arbeite manchmal auch in Firmen, also mache so Trainings, Flipchart-Visualisierung in Firmen, die sehr digital unterwegs sind. Und da sitzen junge Leute, die haben alle ihren Laptop dabei und kommen dann rein, haben noch nicht mal einen Kugelschreiber oder einen Stift, einen Bleistift oder irgendwas. Ne?
Ja, genau, das stimmt.
Und dann, dann stehen auch alle gleich am Flipchart und wir machen da Übungen. Und es geht ja darum, also nicht tolle Slides zu erstellen für den Kunden, gerade im digitalen Bereich, wenn die im Vertrieb was verkaufen wollen, hier mit Server und mit irgendwelchen Leitungen und irgendwelchen Clouds und so. Es geht nicht darum, tolle Präsentationen dann zu machen, weil das machen die mit ihren Folien oder auf dem Laptop können sie das dem Kunden dann direkt zeigen, die Detailinformationen. Also hier geht es darum, was sie bei mir lernen, dass sie mit dem Kunden da sitzen, im Erstkontakt zum Beispiel ihm zuhören und im aktiven Zuhören natürlich Dinge reformulieren und das, was sie reformulieren und rausgehört haben, während des Gespräches aufs Flipchart zu bringen. Mhm. Was dann nochmal sehr viel anders sichtbar ist, wenn da drei Leute sitzen als auf das Tablet. Also ich brauche dann keinen Beamer, wo es dann irgendwie angezeigt wird, sondern ein Flipchart reicht hin, es ist sehr mobil, ich brauche keine technische Ausstattung. Und dann sagt der Kunde so, es entsteht das Bild vor seinen Augen mit Stiften und er kann vielleicht selbst nochmal was da reinkritzeln und dann sagt er, hey, wow, das möchte ich kaufen. Ja, weil es sozusagen nochmal einen ganz anderen Kontakt zu seinem Inneren dann irgendwie hat und nicht nur zum Kopf, sondern auch zum Bauch und zum Herzen. Und dann sagt er, ey, wow, das möchte ich haben. Und jetzt die ganzen Slides, die Sie mir eigentlich jetzt zeigen, die schicken Sie einfach mal hier meinem Assistenten und der kann sich das im Detail dann angucken. Also, und dann sitzen die Leute da, also die jungen Leute, die ja eigentlich bisher alles digital gemacht haben, die sitzen dann da und sagen dann manchmal so, hey, wow, total innovativ jetzt hier mit Flipchart. Und wir sagen, ey, 80er Jahre, ne, alter Hut. Und die sagen dann einfach, weil die das gar nicht kennen, ja, aus dem Studium nicht, aus so, und die machen ja immer ihre Slides und ihre PowerPoints. Und da glaube ich auch, dass in solchen Bereichen, wo ganz viel mit Folien gearbeitet wird, eine Ergänzung gut möglich sein kann, dieses Gespräch oder die Beiträge, die während eines Meetings oder einer Verhandlung sozusagen entstehen, auf dem Papier oder auf dem, kann auch digital sein, sozusagen vor den Augen der anderen stehen zu lassen. Und das ist das Innovative, das ist das Neue, sage ich mal, für viele. Und dann sagen sie, ey, wow, das wirkt nochmal sehr viel anders. Ich bin sehr viel erfolgreicher im Verkauf, im Vertrieb, als wenn ich nur meine Folien darunter ziehe und einfach Standardpräsentationen nach X und Y dann abliefere.
Genau, ich glaube, man schafft den Zugang zur Kreativität damit noch leichter, wenn man es wirklich analog macht, ne? Und haptisch.
Ja. Ja.
Und das ist, glaube ich, der Gewinn, der größte Gewinn da drin. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückgehen. Also bevor du der Jörg von einfach visualisieren warst du da auch schon ein kreatives Wesen? Oder hast du was ganz anderes gemacht vorher?
Ach, ich habe immer schon gerne Lust gehabt, irgendwas zu machen. Also schon in der Schulzeit oder auch darüber hinaus habe ich Dinge gebastelt, erstellt oder habe Dinge abgeschrieben, abgemalt, habe so Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke immer selbst gerne gebastelt. Also eher so, weil ich Spaß dran hatte. Aber nicht jetzt das, also ich habe es jetzt nicht so als Ziel verfolgt, ich muss da jetzt mich in der Kreativität oder in bestimmten Techniken dann üben. Ich habe einfach ganz viel ausprobiert und mir hat es schon immer sehr viel Spaß gemacht. Und beruflich war ich vor dem Jörg Schmidt mit der Einfach-Visualisierungstrainingsgeschichte jemand, der aus der Moderation kommt, also Moderation von Großgruppenveranstaltungen. Ich habe mit zwei Kollegen zusammen so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre Stadtentwicklungsprozesse zum Beispiel begleitet. Und da gab es immer so größere Konferenzen mit den verschiedenen Formaten Open Space, RTSC-Konferenz, Zukunftskonferenz, World Café gab es, also hieß es früher anders, aber so auch so ähnliche Formate. Und dann habe ich immer mit 120 Leuten, sage ich mal, am Wochenende mit verschiedenen Interessengruppen Stadtentwicklungskonzepte erarbeitet, beziehungsweise eine Stadtplanung gemacht für den Bürgerpark zum Beispiel. Ne? Was soll da entstehen? Wie soll der umgebaut werden? Und da habe ich immer schon ganz viel mit Gruppen gearbeitet. Und je größer so Gruppen waren, ist immer sehr hilfreich, Dinge zu visualisieren. Also bei einer Person kann ich sehr viel mehr verbal machen. Bei größeren Gruppen brauchst du eine Visualisierung in verschiedensten Formen, entweder als Modell, als mit Puzzleteilen oder Legosteinen oder eben halt geschrieben oder gezeichnet. Und das habe ich dann mehrere Jahre gemacht. Und weil ich da schon sehr viel visualisiert habe und eine lesbare Schrift mir da auch aneignen musste, damit auch der Herr Meier oder die Frau Müller in der 5. Reihe das auch noch auf meinem Plakat lesen konnte, habe ich dann natürlich eine sehr viel Grundlagen schon der Visualisierung mir angeeignet. Und irgendwann bin ich dann von dieser Stadtentwicklungsmoderationsgeschichte in die Mediation gegangen und habe mich darauf spezialisiert. Also damals habe ich das Buch von Ruth noch nicht gesehen oder da hat Ruth vielleicht noch nicht dieses Angebot gehabt, aber habe da auch schon mich spezialisiert auf das Thema Mediation in Unternehmen und Organisation. Und meist gibt es ja Konflikte in Organisationen und Unternehmen. Oder da sind mehr Leute beteiligt als nur zwei, sondern Gruppen oder eben halt verschiedene Hierarchiestufen. Und da habe ich eben halt 17 Jahre lang als Mediator gearbeitet und habe Konflikte innerhalb von Teams und Gruppen in Firmen moderiert. Und je größer auch da die Gruppe, desto mehr Visualisierungen kommen zum Einsatz. Und dann habe ich immer noch ganz viel da schon gemacht. Okay. Und daraus ist dann quasi die Geschichte der Visualisierung dann entstanden, dass ich gesagt habe, ach, nach 17 Jahren Mediation, jetzt habe ich irgendwie gemerkt, es macht mir sehr viel Spaß, mir Leuten beizubringen, wie sie Flipcharts oder Plakate oder Skizzen erstellen können. Und weil so viele Aufträge und Angebote dann kamen, habe ich gesagt, ach, das macht sehr viel mehr Spaß, ist sehr viel kreativer, es ist leichter als dieses Schwere der Mediation. Dann mache ich doch jetzt nur noch das und lasse die Mediation langsam so auströpfeln. Also ich habe zwar immer noch so Anfragen oder es gibt noch so Dinge, die ich da so mache, so zwischendurch, aber das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleiner, geringer Anteil und ich mache jetzt eigentlich fast ausschließlich nur etwas zum Thema Visualisierung.
Und du hast dich dann irgendwann entschieden, auch dich selbstständig zu machen. Hast dann deinen sicheren Angestelltenjob oder warst du immer selbstständig auch mit den
Projekten? Ich war einmal in meinem Leben angestellt, ein Jahr lang, aber sonst war ich immer nur selbstständig.
Ach, immer schon, okay. Und gelernt hast du ja dann, also wahrscheinlich mal eine grundsolide, ein Studium klassisch für dass du sagst, ich gehe in die Unternehmung. Und da warst du ja dann auch drin wahrscheinlich am Anfang, oder?
Ja, also es ist eher auch so zufällig entstanden. Also ich habe verschiedene Sachen gemacht und auch, also zum Beispiel nach der Schule habe ich dann eine Ausbildung angefangen. Mhm. Das habe ich dann ein Jahr lang gemacht als Versicherungskaufmann, habe das dann aber abgebrochen. Das war mein ein Jahr Angestelltsein, also mehr oder weniger Angestelltsein.
Okay.
Und dann bin ich Rettungssanitäter geworden, habe dann so 2 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Und danach habe ich dann studiert. Ich habe erstmal Politik und Soziologie studiert, habe das aber dann noch kurz vor dem Vordiplom dann auch abgebrochen, weil ich gemerkt habe, so, nee, das ist eigentlich nichts. Also ich habe die ganzen Scheine gehabt und so, aber ich habe gemerkt, so, nee, eigentlich möchte ich was anderes. Und dann habe ich Pädagogik studiert bis zum Vordiplom. Habe das Vordiplom auch gemacht und dann habe ich aber gemerkt, so, ja, eigentlich ist es das aber noch gar nicht so richtig. Ich muss dann auch noch mal ein bisschen spezieller und vielleicht auch in andere Bereiche so Bildungsarbeit weiter fortführen und habe dann Weiterbildung studiert. Also Weiterbildung, das war ein eigenständiger Studiengang in Bremen damals. Es war ja eine Reformuni und damals gab es noch so ganz exotisch klingende Studiengänge und da gab es Weiterbildungen, also oder Weiterbildung als Studiengang. Und da waren viele, die aus Betrieben kamen, die so 2 Tage der Woche freigestellt worden sind für so ein Weiterbildungsstudium. Und die haben sich da getroffen und ich war nun Vollzeitstudent. Ich war auch noch der Jüngste. Ich war dann so, sage ich mal, so Mitte 20 war der Jüngste in so einem Seminar. Die anderen waren so 40, 50 oder so. Ja, kamen von Daimler oder irgendwo anders aus irgendwelchen Werken. Und das war natürlich sehr spannend. Und da habe ich so Weiterbildung studiert, sage ich mal.
Und hast du dich da auch schon vernetzt, so ein bisschen? Bitte? Hast du dich da auch schon vernetzt mit den Menschen?
Nee, eigentlich nicht.
Ach, nicht.
Eigentlich okay, nicht. Also nicht wirklich aktiv.
Aber du bist ein klassischer Quereinsteiger. Das ist ja wunderbar. Ja. Immer was angefangen, was ausprobiert und auch völlig andere Bereiche. Ne? Also es ist was Politik, Pädagogik, Versicherungen sind ja völlig unterschiedliche. Also bist ja ein wunderbares Beispiel hier für meinen Podcast. Ja. Wunderbar.
Ja, das ist wirklich... Ja, war nicht so geplant. Im Nachhinein profitiere ich davon. So, ne? Aber jetzt damals so war es so, Mensch, ich habe das nicht fertig gemacht, jetzt will ich das was anderes und ist das so? Und eigentlich muss man ja, ne? Und geradeaus und genau wissen und zielorientiert und das hatte ich eigentlich nie und mir sind immer so Sachen begegnet. Also während des Studiums auch schon. Also ich war ja eingeschrieben im Weiterbildungsstudiengang, aber habe auch nicht wirklich studiert. Ich habe so meine Pflichtscheine gemacht, da war ja keine Anwesenheitspflicht und so. Ich habe dann meine paar Sachen gemacht, habe aber nebenbei mich selbst finanzieren müssen, habe dann in einem Verband gearbeitet und habe in diesem Verband, der politisch gearbeitet hat, auch schon gelernt, so Jahrestagungen zu moderieren, Mitgliederversammlungen zu moderieren, Strategieworkshops. Also das hat man, da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß, also damit Gruppen zu arbeiten, Workshops zu halten. Und dann habe ich eigentlich fast hauptamtlich bei diesem Verband gearbeitet, bis der Studiengang mich angeschrieben hat und gesagt, also der Studiengang schließt im Jahre 2000 und alle, die nicht bis da fertig sind, müssen nach einer neuen Studienordnung studieren und dann mit Prüfungen und so. Und ich hatte ja schon so ein paar Scheine und dann dachte ich so, ach nee, komm, dann mache ich das dann doch nochmal fertig und habe dann innerhalb von kurzer Zeit mit wenig Aufwand meine Diplomarbeit dann doch gemacht. Also wenig Aufwand heißt, ich habe das, was ich bei dem politischen Verband gearbeitet habe, also das Moderieren von Workshops und da so ein eigenes Bildungsprogramm so entwickeln, das habe ich zum Thema meiner Diplomarbeit dann gemacht. Also deshalb war es nicht ein ganz neues Thema, in das ich mich dann monatelang einarbeiten musste, sondern ich habe dann eigentlich das Praktische in das Theoretische dann überführt. Und nach dem Diplom war ich dann sozusagen selbstständig und wusste nicht, was ich machen sollte. Und habe dann gedacht, ach, mit den Gruppen und Teams, das funktioniert ja super und mit Workshops. Und dann habe ich das gemacht und habe so eine ersten Moderationstrainings angeboten. Und als offene Angebote habe dann Bildungsträger gesucht und habe gesagt, Mensch, habt ihr nicht Lust, über euer Programm so Moderationstrainings anzubieten? Ich bin der Trainer und würde das gerne machen. Und dann habe ich so 2, 3 Bildungsträger gefunden, die gesehen haben vielleicht, ach, der kann es vielleicht oder wir haben vielleicht Lust, den mal auszuprobieren in unserem Programm und die haben mir die Chance gegeben, da etwas zu machen. Und so bin ich dann in die selbstständige berufliche Tätigkeit eines Trainers, eines Moderators dann gekommen.
Das finde ich einen total spannenden Weg und das war mir auch gar nicht so klar, dass du so dahin gegangen bist, aber das ist wunderbar. Du hast vorhin gesagt, im Nachhinein profitiere ich davon. Was würdest du sagen? Also war das genau diese, du hast ja unglaublich viele Abzweigungen genommen. Ne? Du bist immer mal los, dann hast du abgebrochen, dann bist du wieder los, hast wieder abgebrochen. Ja. Irgendwas scheint dich ja innerlich immer, getrieben haben, zu sagen, das ist es nicht. Und nee, das ist es auch nicht. Aber offensichtlich hast du immer ein bisschen auch mitgenommen für das Nächste.
Ja.
Also woher hast du auch das Vertrauen für dich selber genommen? Weil irgendwie musst du ja auch Geld verdient haben, immer das Vertrauen wieder auch genommen haben. Ich wage das, ich breche das jetzt hier ab und ich mache nochmal was Neues. Da heißt ja auch, ich werde immer schneller fertig und kann richtig Geld verdienen. Also wo ist dieses Vertrauen so in dir her, dass sich das so fügt?
Ich glaube, das hatte weniger mit Vertrauen zu tun, sondern eher mit so einer Unzufriedenheit und dem merken so, nee, das ist es nicht. Ich bin da nicht so zufrieden und nicht glücklich und irgendwie, also es hatte nie was mit, ach, Vertrauen, es wird schon und es war auch schon viel mit Ängsten verbunden und zum Glück war ich sehr genügsam und sparsam und auch während des Studiums, ich habe da von relativ wenig Geld dann in einer WG in so einem echt ein bisschen abgerissenen Haus dann da gewohnt und habe dann da eigentlich, bin mit wenig Kosten so auch während des Studiums über die Runden gekommen und habe gemerkt, so, ich brauche eigentlich gar nicht viel und das wird schon irgendwie so, aber das hatte nie so ein Gefühl von, ach Mensch, ich vertraue auf das, was ich so habe, auf meinen Weg. Es war eher so aus der Not manchmal heraus und aus so einer Unsicherheit. Also mit Vertrauen hatte das leider wenig zu tun.
Aber trotzdem also, hast du dir vertraut, dass du den Weg gehst. Ja. Also du bist, weil du zuversichtlich warst, dass du da, wo du an dem Punkt bist, nicht richtig bist. Also gehst du an den nächsten Punkt.
Ja, also das schon, nur es war mir nicht so bewusst vielleicht auch so dieses Vertrauen. Und ich habe
es im Nachhinein, wenn du sagst, ich im Nachhinein profitiere ich davon, von diesem Weg, was genau würdest du, wie würdest du das bezeichnen? Was ist der Profit daraus?
Also ich arbeite jetzt mit Firmen und kann mich in die Kultur eindenken. Also ich arbeite jetzt für Versicherungen, für große Krankenversicherungen oder für andere Versicherungen, und dann weiß ich ganz genau, wie so eine Versicherung tickt und wie so ein Laden funktioniert und wie man sich da fühlt, wenn man als Sachbearbeiter Akten wegplockert von morgens von links nach rechts dann und dann irgendwelche, damals hießen die Ceranfelder Glaskeramik-Kochflächen in Hausratsversicherung für 46,50 € Jahresbeitrag versichert. Also ich weiß ganz genau so, wie das dann irgendwie ist. Ich war als Rettungssanitäter, habe ich auch im Krankenhaus gearbeitet, also auch auf der Intensivstation und auf der Anästhesie habe ich dann so Praktika gemacht und weiß ganz genau, ja, wie tickt denn so ein Krankenhaussystem? Ich meine, es ist schon 30 Jahre her jetzt mittlerweile, aber ich habe so eine Ahnung von, wie ist denn das da? Ja? Wie ist denn das auf Station? Wie ist denn das in Intensivmedizin? Wie ist denn das in so einem Gefüge? Ich kann mich da reindenken, sage ich mal. Ich habe während des Studiums auch andere Sachen gemacht, habe Medizintechnik ausgefahren als Job, habe Schwerstbehindertenbetreuung gemacht, habe mit Flüchtlingskindern damals in den 90er Jahren aus Eritrea habe ich gearbeitet. Ich kann mich sozusagen schnell in viele Kontexte und in viele Organisationen eindenken und kann auch so immer Geschichten, sag ich mal, ja. Und damals, und wenn ich jetzt an die Visualisierung denke, damals und in dem Bereich kann es da hilfreich sein. Also davon profitiere ich, von diesen ganz vielen Kulturen, die ich kennengelernt habe, von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, und kann dadurch sehr viel mehr aus dem Nähkästchen plaudern.
Mhm. Ja, ganz oft ist es ja so, dass man im Nachhinein erst versteht, warum Dinge so waren, wie sie waren. Ne? Das ist ehrlich gesagt ganz, ganz oft so. Würdest du denn sagen, gab es noch einen großen Unterstützer in dieser ganzen Zeit? Oder würdest du sagen, du warst selber dein bester Unterstützer? Weil manchmal ist es ja auch hilfreich, dass wir Menschen an unserer Seite haben, die uns gut begleiten. Und was würdest du noch sagen, das wäre die andere Frage noch, was war so die größte Hürde? Gab es irgendeine Hürde, wo du sagst, die ist aber jetzt herausfordernd gewesen und wie hast du sie dann gemeistert?
Mhm. Also Begleiter gab es in dem Sinne nicht. Also Begleiter über einen längeren Zeitraum. Es waren Impulsgeber, sage ich mal. Ich habe dann immer wieder Leute getroffen, die sind mir begegnet und die haben mich inspiriert. Und da kann ich mich an einige noch gut erinnern, die ich damals ziemlich großartig fand und wo ich sagte, oh wow, das möchte ich auch oder so möchte ich auch werden wie die, ja. Also zum Beispiel jemand, der in den 90er Jahren ein Seminar gemacht hat. Damals war ich, also im Zivildienst habe ich dann, da hatten wir ja so die Möglichkeit, Fortbildungen zu besuchen. Also zwei dreitägige Veranstaltungen in einem Jahr hatte der Zivildienstleistende Anspruch auf Fortbildung. Und da habe ich jemanden getroffen. Das war in Schleswig-Holstein, damals habe ich noch gewohnt und gearbeitet. Oke Sibbersen, muss ich mal jetzt erwähnen in diesem Fall. Und der hat so 3 Tage mit uns einfach nur so Grundlagen-Kommunikationstraining gemacht, ja, so mit aktivem Zuhören und irgendwie kontrollierter Dialog und alles Mögliche. Also nichts Spektakuläres jetzt letztendlich, aber so die Art, wie er das gemacht hat und diese Themen, die ich damals neu kennengelernt habe oder mit so einer Gruppe zusammenzuarbeiten. Und da habe ich dann gedacht so, ey, wow, so, ja. Das möchte ich auch. Und das war so toll. Das hat mich so begeistert, dass ich das mitgenommen habe und dann versucht habe, auch da mich mit zu beschäftigen mit den Themen. Den Oke Sibbersen habe ich jetzt nach 30 Jahren noch wieder getroffen auf einer Veranstaltung. Okay. Und da habe ich es ihm auch gesagt. Und er konnte sich noch an das Training erinnern, was er damals gemacht hatte. Also nicht an mich persönlich, aber an die Übungen, die wir gemacht haben. Und das war ein echt schöner Plausch, den wir dann noch hatten. So, ja, dann, also das war immer noch so ein Wunsch, ihm dann zu sagen, dass er mich da inspiriert hat. Das war toll. Und so das gibt es noch die, so 2, 3 andere.
Dann, ja, das sind dann, die wertvollen Begegnungen, die man so hat im Leben. Ne? Und wenn man das auch so wahrnimmt und in dem Moment selber weiß man das ja noch nicht, dass die so prägend für die eigene Geschichte sind. Aber die sollen genau dann in dein Leben kommen. Ne?
Genau. Ja, genau. Das also da, ja, das waren so einige, die mich da wirklich inspiriert haben.
Inspiriert haben. Und das größte Hindernis, wo du sagst, das war wirklich mühsam und da hast du aber auch nicht aufgegeben und bist dran geblieben, weil das wichtig war, dass du dieses Hindernis überwinden musstest?
Also die größte Hürde, also oder eine der größten Hürden, sage ich mal, war jetzt tatsächlich, mich im Business-Kontext zurechtzufinden. So, ja, also wirklich mich an bestimmte Spielregeln oder Kulturen auch zu gewöhnen und mich da so ein bisschen vorzuwagen, sage ich mal. Also ich kam ja aus einem ganz anderen Bereich Studium, sage ich mal, so ne, mit irgendwie, ach, ich mache mal hier einen Workshop und da, und es war also recht viel ziemlich egal. So, ja. Ich musste mich da nicht besonders kleiden, ich musste nicht dann auf eine bestimmte Form achten, ich musste ja nicht ein Angebot schreiben und so. Also erstmal dieses Auftreten im Unternehmenskontext, das fiel mir nicht leicht. A, weil ich diese Kultur nicht so kannte und B, weil ich auch gemerkt habe, so, ich bin jetzt nicht ein Typ für eine Krawatte sozusagen. Und eine Krawatte umzubinden, also eine Krawatte binden war schon eine Herausforderung, aber dann auch noch diese umzumachen und dann da so, ich habe gemerkt, am Hals, das ist ein bisschen eng, also eng, also das als ein Beispiel jetzt, also das waren so viele Sachen, wo ich, das war so eine Herausforderung, auch zu sagen, das ist jetzt keine Verkleidung für mich, sondern das ist jetzt sozusagen eher eine Wertschätzung gegenüber dem anderen, dass ich mich auch seiner Kultur da anpasse. Mhm. Also diesen Schritt, das war echt weg von diesem Trotz, nee, so will ich nicht sein, das ist ein bisschen spießig oder das ist ein bisschen, ja, nee, das will ich nicht so, ja, hin zu, okay, das nicht nur, das gehört dazu, sondern ich möchte das auch. Und das war so die größte Herausforderung für mich, mit der ich auch wirklich lange lange geknabbert habe. So, ja.
Okay. Das wäre nämlich die Frage, lange. Das ist nämlich oft, wir sind ja auch oft so ungeduldig. Wir wollen ja, dass Prozesse möglichst schnell auch verändern, weil wir sind es so gewöhnt, dass wir auf Knöpfe drücken. Und da gibt es, wo erstmal muss man den Knopf finden und dann muss man sich die Zeit nehmen, bis es umgestellt ist. Das hat lange gedauert.
Ja, das braucht wirklich Zeit, genau wie bei anderen Sachen auch. Wenn ich mich auf die Mediation spezialisiert habe, um das aufzubauen als Bereich, der tatsächlich auch lukrativ ist oder, sage ich mal, von dem ich auch leben kann, das hat schon eine Zeit lang gedauert. Ja. Und das sind immer so Strecken oder, sage ich mal, finanzielle Durststrecken und emotionale Täler, die da auch durchschritten werden wollen. Also dieses Dranbleiben, das ist schon echt auch dann eine Herausforderung. Und es ist echt auch wichtig, dann zu wissen, es gibt diese Löcher oder Täler, das braucht die Zeit und dann auch Reserven, Mut und Aushaltevermögen zu haben, dann auch diese Zeit auch zu überstehen.
Also ich habe verstanden, man muss es verstehen, wir müssen es üben und wir müssen uns selber auch die Zeit und Geduld geben, bis wir in dem neuen, in der neuen Situation, in der neuen Lebenssituation auch angekommen sind. Ne? Also so erzählst du das zumindest auch wunderbar.
Ja.
Also eigentlich habe ich schon fast alle, was ich so an Fragen und was du mir so erzählt hast. Ich habe immer eine Abschlussfrage an alle meine Gäste im Podcast. Mhm. Da geht es immer noch mal darum, was du mitgeben wirst für alle, die jetzt so sagen, weil ja oft auch gesagt wird, ne, Kreativität, das ist brotlos, da kann man nicht von leben, wie immer man auch so sein Geld in diesem Bereich der Kreativität verdienen möchte. Mhm. Das erste wäre, welchen Rat gibst du den Menschen, die das jetzt machen wollen und einfach auch loslegen wollen? Also was wäre so das Erste, was man tun kann? Und die erste Frage davor wäre für mich, dein jüngeres Ich, wenn du jetzt noch mal Abitur in der Tasche, weil ich viel auch mit Berufsanfängern arbeite und die sehr oft auch orientierungslos sind, was auch in den Zeiten, heute in der Zeit auch oft berechtigt ist, weil es schwierig ist. Was würdest du deinem eigenen jüngeren Ich, also der Jörg, jetzt 18 und würde jetzt losgehen, würdest du ihm raten, anders den Weg zu machen oder würdest du exakt das Gleiche machen?
Also der Rat, das war die erste Frage, ne? Der Rat, den ich habe, hole die Ratschläge ein und gleichzeitig höre auf das, was dir wichtig ist. Nimm die Ratschläge vielleicht an, wenn sie zu dir passen, wenn nicht, lass sie vorbeiziehen und lass dich nicht da zu irgendetwas überreden, was du gar nicht machen möchtest. Das ist, glaube ich, so ein Rat. Also für sich, das ist nicht einfach, aber dann für sich immer mal wieder sich innerlich mit dem eigenen Ich zum Kaffeetrinken zu verabreden und zu gucken, passt es für mich? Und auch wenn ich nicht genau weiß, was ist jetzt genau, aber auf das Bauchgefühl und auf das eigene zu hören. Ich glaube, das ist irgendwie ein Rat, trotz aller Dinge, die dann so drumherum schwirren und Dinge, die man so hört, was man müsste und was man sollte und was es braucht und was ganz wichtig ist. Und jetzt ist es ganz wichtig, digital und man muss jetzt auch online und also auch da zu gucken, passt es für mich, wann passt es für mich und also Angst ist da kein guter Ratgeber, sondern eher vielleicht Leute, die was erzählen, wie jetzt hier auch und dann zu gucken, ach, passt es für mich und passt es für mich nicht. Mhm. Und auch nur das anzunehmen, wovon ich glaube, dass es mir gut tut. Das wäre so ein Rat. Ja. Und das Zweite ist, für mich jetzt damals ich könnte diesen Rat, den ich gerade gegeben habe, mir auch nochmal geben als 18-Jähriger. Höre dir ruhig ein paar Sachen an und höre auf dich, weil ich glaube, ich war eher so aus meiner ganzen Kindheitsbiografie auch her, so im Sinne von, wenn mir andere was raten, nee, dann mache ich schon gar nicht. Ja. Und ich war da eher immer mit Trotz.
Mehr so die Trotzgeschichte.
Ich war immer im Gegen und schon gar nicht, wenn du mir das jetzt sagst. Auch wenn, also Weisheit heißt es ja, ist das Richtige zu tun, auch wenn es die eigenen Eltern einen raten. Und das war, da habe ich nicht so. Ich habe gedacht, so, ich muss es anders und ich will nicht. Und also hier auch Rat an mich als 18-Jähriger, bleib mal ein bisschen entspannt, hör dir ruhig ein paar Sachen an und guck dann, ob es für dich passt oder nicht. Und das habe ich nicht gemacht. Und das wäre vielleicht dadurch dann etwas einfacher für mich gewesen, durch diesen Weg, der durchaus interessant und spannend und vielfältig war, dann anders da durchzugehen. Also ich möchte das nicht missen, dass ich das so gemacht habe wie bisher.
Sehr
nur
schön.
Dann wahrscheinlich, nur wahrscheinlich wäre dann meine eigene Befindlichkeit anders gewesen, denke ich mal.
Ja, herzlichen Dank, Jörg. Das ist doch wunderbar. Ich denke, da haben die Hörer und Hörerinnen wunderbar was zu mitnehmen. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview, dass du bei mir warst im Podcast. Ich verlinke alles, was es über dich gibt. Ich denke, am besten ist deine Webseite, oder? Was ist da am einfachsten? Mhm. Und das Buch, können wir auch nochmal einen Hinweis drauf machen. Und wenn Fragen an dich sind, darf man dir bestimmt auch eine E-Mail schreiben.
Ja, sehr gerne.
Sehr,
sehr gerne. Dankeschön und hat mich auch sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast und hat mir Spaß gemacht. Danke.
Super, vielen Dank. Alles Gute, bleib gesund und munter in diesen turbulenten Zeiten. Das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, ich muss noch mal einen Workshop mit dir machen. Also ich wünsche dir was. Alles Liebe. Tschüss.
Danke. Tschüss.
So, ich hoffe, dass dir das Interview mit dem Jörg von Einfach Visualisieren gut gefallen hat. Also ich war selber überrascht. Ich wusste das gar nicht, wie viele verschiedene Wege er gemacht hat. Wie gesagt, wir haben uns einmal bei einem Workshop kennengelernt und ich habe da wirklich ganz viel mitgenommen. Es war ein ganzer Tag, sehr komplex. Und umso besser, dass er hier von seiner großen Kreativität erzählt hat. Gleichzeitig ein wunderbares Beispiel ist, wie herrlich es gelingen kann, völlig aus der Politik, in die Pädagogik, in die Mediation, bei einer Versicherung, Rettungssanitäter, also so viele Dinge schon ausprobiert und im Nachhinein er nochmal gesagt hat, welcher große Nutzen das im Endeffekt jetzt auch für ihn hatte. Also wie gesagt, ich bin ja auch ein großer Befürworter, dass man einfach das ausprobieren muss, weil es hat immer am Ende macht es Sinn, warum man Dinge in seinem Leben gemacht hat. Also wenn man so ein Typ ist, klar, wenn man so ein Typ ist, der sagt, okay, ich mache 30 Jahre das Gleiche, auch fein. Aber es gibt da draußen eben auch viele Menschen, die sich nicht trauen. Und dafür steht ja der Podcast und dafür hörst du ja wahrscheinlich auch diesen Podcast. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Also ich freue mich übrigens auch riesig, wie meine Abonnentenzahl steigt. Das kann ich ja immer sehen hier bei Podigy, wo der Podcast gelistet ist. Dafür schon mal herzlichen Dank, also für jede Folge, die ihr runterladet oder die du runterlädst. Ich freue mich da riesig und gerne immer weiter teilen. Querantrieb soll in die Welt und soll ganz, ganz vielen Menschen helfen. Und wenn du dazu beitragen kannst, weil dir die Folge gefallen hat, dann machst du mir eine große Freude, wenn du ihn weiter teilst. Und wenn du Fragen hast, wie immer, schreib mir gerne E-Mail, kontakt@querantrieb oder wir können auch gerne einen Termin machen für 15 Minuten, Quatsch, halbe Stunde. Ist das kostenlose Erstgespräch, wo wir uns einfach mal darüber austauschen, was vielleicht dein kreativer Impuls ist. Also ich habe jetzt einfach nochmal für mich mitgenommen, dass ich Scribble, ich mache das auch schon. Ich bin ja so ein großer Fan von Journaling. Das habe ich ja schon in einer anderen Folge mal erzählt. Ich versuche mich da. Ja, das ist ja so mein Buch. Da sieht ja keiner, was ich scribble. Ich habe hier selber ein Flipchart, was jetzt gerade mit meinem Buchprojekt zu tun hat. Da tobe ich mich auch schon mal aus. Also ich übe das. Dieser Ansatz, dass es eben nicht perfekt sein muss, da arbeite ich auch dran. Das kann ich aber inzwischen schon ganz gut, weil außer mir sieht es ja keiner und dann ist es ja auch wurscht. Und ich habe sowieso null Anspruch, dass das perfekt sein soll, sondern ich muss es gut lesen können und es muss für mich auch ein visuelles Bild sein, dass ich es schneller irgendwie, wenn ich so in Schachteln verteile oder in so Kacheln verteile und farblich auch unterschiedlich gestalte, dass es einfach gut für mich erkennbar ist, dieses Flipchart. Und ich dann mit meinen Ideen auch gut arbeiten kann. Also, und auch wie so ein Mindset, wovon der Jörg halt auch, Mindmap, wovon er eben auch gesprochen hat. Genau, und üben ist ja das, was ich auch immer meinen Kunden sage. Wenn wir Verhaltensmuster verändern wollen, müssen wir das üben. Das ist wie, wenn wir eine neue Sprache lernen oder Musikinstrument, da muss ich das auch üben, das kann ich nicht sofort. Und wenn ich eben etwas verändern möchte in meinem Leben, dann muss ich das auch üben, weil wir Muster haben in uns. Und das braucht halt eine Weile, bis sich da was verändert. Also wenn ich dich da unterstützen kann, gerne schreib mir eine Mail und dann machen wir was zusammen aus. Also vertrau deinem Weg, du bist da auf einem guten Weg und mach das, wovon du träumst und schau, dass es nicht ein Traum bleibt. Bleib neugierig, verfolge deinen Weg und genau, ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Abend, eine wunderbare Nacht, ein schönes Wochenende, wo immer du diesen Podcast gerade hörst und drück dich ganz herzlich, deine Katja.